Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Es ist die 101. Folge. Nochmal herzliche Einladung, sich die 100. Folge von uns anzuhören und anzusehen. Unser Gast ist wieder Herr Dr. Klabe. Schönen guten Tag.
Einen guten Tag.
Genau, und wir sprechen heute über das Charles-Bonnet-Syndrom, genauer über eine Studie von Peters und Kollegen, die 2022 erschienen ist. Ganz wichtige Frage am Anfang meinerseits, was ist denn das Charles-Bonnet-Syndrom?
Oder erst gefragt, wer war Charles Bonnet?
Ja, wahrscheinlich.
Und in der klinischen Praxis, wir haben, denke ich, oft Patienten, aber wir nehmen das gar nicht wahr. Okay. Und dann nehmen wir es noch seltener wahr, dass es mit dem Namen Charles Bonnet, zumindest geht es mir so.
Ja,
Charles Bonnet war ein Schweizer Naturwissenschaftler und er hat dieses Phänomen, und das ist relativ lange schon bekannt, irgendwas so um 1750 beschrieben.
So lange.
Okay. Sein Großvater und hatte diese optischen Halluzinationen und darum geht es dabei.
Ja.
Und was mich, das habe ich natürlich, das weiß ich nicht, das habe ich dann auch nochmal schnell nachgelesen.
Okay.
Und es ist auch in der deutschen Medienlandschaft gar nicht unbekannt. Mhm. Die Information habe ich aus einer alten ZDF-Sendung. Also,
wo man so Informationen findet, ne?
So, wo man heute solche Informationen findet, richtig. Und dann muss man sagen, also Patientenorganisationen wie Pro Retina oder so haben dieses Krankheitsbild schon lange beschrieben, adressiert. Ja. Worum geht es? Es geht um sogenannte Pseudohalluzinationen, die der Charles Bonnet erstmalig beschrieben hat. Und zwar, die Patienten nehmen relativ komplexe Dinge wahr. Das kann von Figuren, geometrischen Figuren sein. Mhm. Das können aber auch Personen, Gesichter sein. Das können Gegenstände sein. Und realisieren aber gleichzeitig, und das ist der wesentliche Unterschied zur echten Halluzination, realisieren gleichzeitig, dass das nicht sein kann.
Ah, deswegen Pseudo-Halluzination, was ja auch ein wildes Wort ist, wenn man sich das mal anschaut.
Pseudo-Halluzination. absolut. Und das ist die wesentliche Differenzierung. Das ist also kein neurologisches oder psychiatrisches Krankheitsbild, ja, sondern was man annimmt, ist, dass durch die fehlende Sehleistung, und es hängt eben mit einer reduzierten Sehleistung zusammen in aller Regel, das Gehirn versucht, das so ein bisschen zu kompensieren. Sprich, dass der Prozessor läuft Tag und Nacht,
ja,
und wenn der
nichts
angeboten kriegt, dann, ich sag's mal ein bisschen salopp, bastelt er sich was zusammen. Und dadurch sollen diese optischen Halluzinationen, Pseudohalluzinationen entstehen. Es ist lange schon bekannt bei Patienten mit Makuladegeneration. Wobei, wenn ich an den Großvater und an 1750 denke, Makuladegeneration sind ja so eine Sache, die in den letzten, oder manche sagen ja auch wie so eine Art Zivilisationskrankheit. Und wenn der in Schweizer Bergluft, vielleicht hatte der ein Glaukom und vielleicht war das der erste Bonnet-Patient mit optischen Halluzinationen, Pseudohalluzinationen aufgrund von Gesichtsfeldveränderungen. Und darum geht es ja hier in diesem Paper, was interessant ist.
Was für eine fantastische Überleitung. Vielen Dank erstmal für die Erklärung und auch dafür schon, dass Sie direkt gesagt haben, dass es eben auch mit dem Gehirn und der Sehrinde zu tun hat und wir sonst nicht genau wissen, welche Sinneszellen drehen jetzt gerade durch. Ganz wichtig von meiner Seite aus, ich hatte das jetzt echt in dem ganzen Jahr, in dem ich jetzt schon Assistenzärztin sein darf, noch nicht gehört, so richtig. Auch von Patienten nicht. Ich habe tatsächlich witzigerweise 2 Tage, nachdem ich die Studie gelesen hatte, die erste Patientin vielleicht auch wahrgenommen, die mir erzählt hat, ach, ich sehe Blumen und die sind aber gar nicht da und so weiter und so fort. Und die eben Charles Bonnet hatte. Und mein Eindruck ist aber auch, die erzählen das vielfach nicht, oder?
Absolut. Ich glaube, das ist das Problem.
Aber woran denken Sie, liegt das?
Ja, Sinneseindrücke, die ich bewusst realisiere, die nicht da sind, das ist vielen Leuten peinlich.
Oh ja, stimmt. Gerade in der Generation bestimmt. Ne?
Ich glaube, das ist generationsunabhängig. Bei der Älteren natürlich, die sind noch zurückhaltender, noch bescheidener. Und vielleicht, oder sicherlich liegt es auch daran, hören wir richtig zu. Das heißt, hören wir genau zu.
Ja.
Wir sitzen heute dem Patienten gegenüber, schauen noch auf den Bildschirm, da ist das Gesichtsfeld drauf. Gucken uns die Druckwerte an, wenn es um Glaukompatienten geht, schauen uns die Sehschärfe an, kraulen uns, wenn wir einen Bart haben, den Bart und überlegen ganz seriös. Und viele Patienten lassen das ganz beiläufig fallen, dass sie manche Dinge einfach wahrnehmen, die so nicht dazugehören.
Ja.
Und das ist dann schon genau das, worüber wir reden. Das ist Charles-Bonnet-Syndrom. Aber also mir geht es so, ich muss wirklich zuhören und muss mich konzentrieren, weil viele lassen das in so einem kleinen Nebensatz fallen.
Ja.
Und das ist einmal Zurückhaltung, aber für mich muss ich sagen, manchmal höre ich vielleicht auch gar nicht richtig zu, weil ich gucke mir das Gesichtsfeld an, die Progressionsanalyse, ist da was,
ja,
ist Dynamik in dem Krankheitsbild, ja, und dann ist eine Sache wie diese optischen Pseudohalluzinationen, muss ich für mich sagen, überhöre ich vielleicht manchmal.
Also an der Stelle ein ganz wichtiger Appell an uns alle, ein bisschen besser zuzuhören, ist ja auch nicht verkehrt. Dann können wir jetzt einmal zur Studie von Peters und Kollegen gehen. Was haben die denn da gemacht und welche Patienten haben die denn dann schließlich eingeschlossen? Um welche Patienten geht es hier?
Die haben in dieser Studie zunächst mal begonnen, ihre Glaukom-Datenbank, die Patienten in ihrer Klinik zu analysieren,
ja,
aufzurufen. Haben dort über 1000 Patienten, die für sie in Frage kämen, analysiert.
Ja, schon viel.
Das ist ganz ordentlich und das ist ein Haufen Arbeit. Und haben die Patienten dann zunächst mal angeschrieben.
Ja.
Und haben gesagt, also bei Ihnen, und haben einen Fragebogen versandt, bei dem sie danach gefragt haben. Und wie das so ist, ich habe mich gewundert, dass so viele Patienten geantwortet haben. Die haben, ja, 606 Antworten. Dann haben sie diese Patienten schlussendlich eingeladen und haben geschaut, weil es ging ihnen darum, das Charles-Bonnet-Syndrom bei Patienten mit Gesichtsfelddefekten aufgrund einer Glaukomerkrankung zu analysieren,
ja,
sodass dann eben auch ausgeschlossen wurden Komorbiditäten wie Makuladegeneration. Mhm. Diese Patienten wurden dann wieder ausgeschlossen oder aufgrund anderer Erkrankungen, die die Sehleistung beeinflussen. Sie wollten ja genau das zeigen, ist das beim oder kann ich das auch bei Patienten feststellen, die nur Gesichtsfelddefekte haben?
Nur einen relativ guten zentralen Visus quasi, aber Gesichtsfelddefekte.
Das ist ja das, was wir kennen. Die Patienten mit einem Glaukom haben fortgeschrittene Gesichtsfelddefekte,
ja,
aber haben häufig noch eine ganz gute Sehschärfe.
Mhm.
Sie haben auch in der Studie dann Patienten gehabt mit reduzierter Sehschärfe. Da haben sie noch eine Subtypisierung gemacht, aber am Ende konnten sie über 300 Patienten auswählen, die in diese Studie passten,
mhm,
und dort wirklich zeigen, dass also nicht allein die Sehschärfe eine reduzierte Sehschärfe für so ein Charles-Bonnet-Syndrom verantwortlich ist,
ja,
sondern durchaus so etwas auch auftreten kann bei guter Sehschärfe, aber vorliegenden Gesichtsfelddefekten.
Auf jeden Fall eine sehr spannende Erkenntnis, finde ich auch total wichtig, damit man die Patienten informieren kann, gerade wenn die so eine Scham haben, das vielleicht auch von sich aus anzusprechen. Aber so ein bisschen Nachfragen zu der Studie an sich hätte ich schon noch. Und zwar, wenn wir von Gesichtsfeldern sprechen, wir hatten das ja im Verlauf von mehreren Podcast-Aufnahmen immer mal wieder. Wie werden die denn wirklich valide ausgewertet? Und wie haben die das in dieser Studie gelöst? Weil das ist ja eine schwierige Kiste.
Das ist tatsächlich viel, viel Arbeit. Wir haben ja heute standardisierte Gesichtsfeldprogramme für die Analyse bei Glaukompatienten. Und die,
ja,
geben uns schon Parameter vor. Visual Field Index, Mean,
okay,
Deviation.
Okay.
Aber es ist absolut richtig. Manch einer sagt, ja, ich mache bei meinen Glaukompatienten gar kein Gesichtsfeld mehr, weil die Zuverlässigkeit ist gering. Also wir müssen uns diese Parameter schon angucken. Da hilft uns Software, das ist noch nicht KI automatisch auswertend, aber da hilft uns die Software, die heute modernen Gesichtsfeldgeräte liefern, schon sehr, sehr. Der Patient muss aber auch geübt sein.
Ja.
Das ist eben das, was die Kollegen auch überprüft haben. Ist das Gesichtsfeld valide?
Mhm.
Und da haben wir eben die Parameter wie Fixationskontrolle, wie falsch-negative, falsch-positive Antworten. Und aus denen zusammen kann man ableiten, ist das ein valides Gesichtsfeld? Ist das verwertbar?
Ja.
Und wir alle kennen das. Die Patienten lieben die Gesichtsfelduntersuchung. Die freuen sich. Sie fragen einfach nochmal nach, kann ich es nochmal machen? Und sie wissen, wer das alles mal selber gemacht hat, der weiß, wie anstrengend das ist.
Ja.
Auch wenn das heute, ja, vielleicht nur 3-4 Minuten dauert.
Ja.
Aber das ist wirklich anstrengend. Man muss sich konzentrieren. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Sehschärfe auch noch schlecht ist oder dann, du hast dann schon einen ganzen Turnus von Voruntersuchungen. Das OCT ist gemacht worden, der Visus ist gemacht worden. Irgendjemand hat schon mal Druck gemessen, dann ist die Hornhaut auch noch schlecht. Und jetzt gehst du noch zum Gesichtsfeld. Und da muss man sehr darauf achten, dass man da valide Daten hat. Und die Auswahl, das macht tatsächlich die standardisierten Protokolle und die Hilfe von, ja, das ist noch nicht KI, aber das ist schon, das sind Statistikprogramme, die dahinter liegen, mit denen man die Gesichtsfelder überprüfen kann.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich hätte mich jetzt ein bisschen dafür interessiert, die haben ja hier auch auf Visual Field Index geguckt. Hier haben die das, glaube ich, mit CETA, also schon irgendwie so ein Programm noch extra gemacht. Da kann man sich ja einlesen, wenn es einen interessiert. Aber so für die Praxis hätte ich jetzt schon gerne vielleicht eine Info. Was unterscheidet denn den Visual Field Index von der Mean Deviation?
Mean Deviation wird angegeben als, oder ist die Abweichung in Dezibel.
Ja.
Und die ist im klinischen Alltag sehr, sehr wichtig, weil es zur Einteilung der Glaukome in Stadien dient. Also eine Abweichung von 6 bis 6 Dezibel vom Normalwert gilt als mildes Glaukom, zwischen 6 und 12 moderat und über 12 als schweres Glaukom.
Ja.
Der Visual Field Index, und deswegen ist der hier gewählt worden, ist sozusagen eine prozentuale Bewertung.
Ah, okay.
Und der niedrigste ist 0.
Ja.
Und das ist etwas, was die Mean Deviation, ne, kennt die nicht, weil an irgendeinem Punkt ist das Gesichtsfeld so schlecht, dass es gar nicht mehr auswertbar ist. Und der Vorteil des Visual Field Indexes ist, dass ich eben alle Patienten, ich sag's mal salopp, auch einen blinden Patienten kann ich noch mit einem Visual Field Index benennen. Ne? Der wäre dann 0%.
Ja.
Aber damit habe ich sozusagen eine gute Vergleichsbasis. Und deswegen haben die Kollegen das gewählt.
Dankeschön. Wie ist das denn mit Patienten? Also die haben die ja, glaube ich, ganz am Ende dieser Einschlusskriterien auch untersucht. Und dann gab es ja schon ein paar, die hatten dann irgendwie Floater. Mhm. Kann natürlich auch erklärend sein für so Sachen. Vielleicht habe ich es auch überhört, weil ich gedacht habe, ah, der hat halt irgendwelche Floater, meine Güte.
Ja, also Floater beschreiben ja viele auch als wolkige Strukturen, also oder als geometrische Figuren. Also das kann ja, oder da ist so ein Bäumchen, oder letztens habe ich einen gehabt, der sagt, da ist ein Tintenfisch.
Ah, cool.
Absolut, das ist, aber gut, da freuen wir uns, dass wir die Ophthalmoskopie haben.
Ja.
Wir können auch mal reinschauen ins Auge, das ist manchmal ganz wertvoll. Und Floater kann ich natürlich eindeutig sehen.
Ja.
Und richtig, das gehört dann, und das waren dann letztendlich die Patienten, die angeschrieben wurden, die identifiziert wurden als mögliche Kandidaten, die haben sich dann eben der Untersuchung unterzogen. Und dann bei der Ophthalmoskopie sieht man das, wenn der eine hintere Glaskörperablegung hat, wenn der dichte Floater hat. Das sind dann eben keine Pseudohalluzinationen, das sind echte Floater. Das kann man schon differenzieren. Das ist relativ einfach. Aber richtig, die sind ausgeschlossen worden.
Wenn man jetzt so einen Patienten vor sich sitzen hat und wir wissen jetzt, okay, der hat halt ein Glaukom und die Studie hat ja auch gezeigt, dass es halt diesen Zusammenhang gibt und dass der halt auch so streng ist, dass je stärker die Gesichtsfelddefekte, je schlechter der Visus, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Charles Bonnet. Aber können wir dem Patienten irgendwas an Unterstützung anbieten oder können wir sagen, ja, das ist schön, dass Sie Gesichter sehen? Und
das wäre die Frage, macht dann so eine Studie überhaupt Sinn? Ne? Wo muss ich sowas etwas benennen, wenn ich, es gibt keine Heilung. Also es gibt auch keine medikamentöse Therapie. Es wird immer wieder, die Patienten wissen ja um die Situation, die realisieren das ja. Und das ist, glaube ich, das Bedrückende für die. Ne?
Ja.
Die wissen ganz genau, pass mal auf, das, was ich da sehe, das existiert eigentlich gar nicht. Und dann gibt es Empfehlungen, so ganz allgemein, ein bisschen Stressvermeidung. Na gut, das hilft auch nicht weiter. Mhm. Wenn ich Stress habe, dann ist das für viele, ja, manche schaffen das mit Meditation. Wenn ich Stress habe, dann muss ich aufs Fahrrad steigen oder sowas, um den abzubauen.
Ja.
So, aber beispielsweise Veränderung, Lichtwechsel, also von dunkel auf hell, hell auf dunkel. Das ist manchmal ein Tipp, der helfen kann oder Blickwechsel, das ist, irgendjemand hat mal gesagt, guck mal 30 Mal von rechts nach links, von links nach rechts. Also bewusste Augenbewegung bei stabiler Kopfhaltung.
Ja.
Das soll in einigen Fällen helfen. Aber ja, wir haben keine wirklich valide Therapie.
Ja.
Und wir können es nicht heilen. Wir können etwas Hilfestellung geben. Und wir sollten die Patienten begleiten.
Mhm.
Ich glaube, den Leidensdruck zu nehmen und sagen, passen Sie auf, das ist jetzt nichts. Vor allen Dingen die Angst zu nehmen, wenn jemand Halluzinationen sieht und sagt, ich weiß das nicht, das gibt's eigentlich gar nicht. Ich glaube, der Weg dann, sich für einen psychiatrischen Fall zu halten, Die Grenze ist kurz.
Ja, und die da Frage muss man ist auch, den, wie viele Leute Angst. Da in der Psychiatrie schon gelandet sind.
So, ne? Ja. Und da muss man den Patienten mitnehmen und sagen, nein, absolut nicht.
Ja.
Das hängt mit ihrer reduzierten Sehschärfe oder wie hier gezeigt mit den deutlichen Reduktionen im Gesichtsfeld zusammen, mit ihrer Augenerkrankung. Das Gehirn hat damit nichts zu tun. Das spielt ihnen einen Streich in diesem Sinne, weil es zu wenig zu tun hat.
Ja.
Und dass sie das einfach, dass man das als Patient dann einfach verarbeitet und auch, und das war ganz am Anfang, hast du es angesprochen, die trauen sich das nicht zu sagen.
Ja, genau.
Ich mache schon lange Sprechstunde und jetzt habe ich mal einen Patienten gesagt, der mit den Blümchen.
Ja. Ja.
Und dass die Patienten die Scham davor verlieren, das ist ja auch ganz wichtig, das einfach zu äußern. Und dann kann man das mit dem Patienten besprechen, kann darüber reden und ihm, glaube ich, ein wenig Angst und ein wenig Leidensdruck nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre ja schon mal eine schöne Sache, wenn die Awareness, wie man so schön sagt, höher ist, ne? Was wir ja mit diesem Podcast versuchen zu erreichen, dass die Patienten dann dadurch entlastet werden. Und ich glaube, es sind ja auch primär kurze Sinneseindrücke, oder? Also mit dem 30 Mal nach rechts und links gucken, das sieht ja so, hört sich ja so an, als würde das Ganze eine halbe Stunde dauern. Aber ich glaube, es sind eher kürzere.
Es sind in der Regel, weil die realisieren das ja relativ schnell.
Ja.
Ja, also wenige aber oder kurzzeitige, aber störende Sinneseindrücke, ja.
Okay, vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise. Ich freue mich auf die nächste Folge und danke Sanden an der Stelle nochmal für die Unterstützung. In der nächsten Folge unterhalten wir uns über Mikrovaskulatur und Normaldruckglaukom. Dann sprechen wir auch wieder miteinander und ich wünsche Ihnen und auch den ZuhörerInnen bis dahin eine schöne Woche.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.